Sarsi Puki Chokshin Meto Kram Rira Vinshi Yente Kem Hari Sangye Shindu Mikte Urvari Drukun Namdak Shingla Chupasho Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Sangye Chudam Tsoki Choknam La Chamchu Padu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyem Gipe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Trupar Sho Sangye Chudam Tsoki Choknam La Chamchu Padu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyen Gipe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Trupar Sho Sangye Chodam Tsoki Choknam La Chamchu Padu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyen Gipe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Trupar Sho
Das ist ein Guck, sehr cool vom Anfang. Ich muss nett sein, das ist ein schönes Ziel. Das ist der wunderschöne Kurs mit dem Bodhisattva, war auch schon vorüber. Ja. wie gehabt, wiederholen wir heute oder besprechen alles, was dann im Abschlussexamen drankommt, damit ihr auch wisst, welche Fragen das er lernen muss. Ich würde aber gern, und dann haben wir hinterher die tolle Ehre, einen neuen Bodhisattva zu machen. Und ich würde auch gern nochmal auf den Ausgangspunkt des ganzen Kurses zurückkommen wollen. Die Bodhisattva-Gelübde. Was ist die Definition eines Bodhisattvas? Das dürfte jetzt ja easy peasy sein. Irgendjemand aus dem Online-Publikum?
Ein Bodhisattva, eine Bodhisattvinin, gibt's das? Möchte Erleuchtung erlangen zum Wohle aller Lebewesen.
Genau. Ja, ich habe nämlich auch als Beispiel eine Bodhisattvaine mitgebracht. Harald, ich muss jetzt sagen, dass ich sie hinhalten darf. Nee, ich halte sie schon. Gut. Sie ist zwar weiß, wie ich mit Ulrike in einer wunderschönen Sitzung zum Satsagießen. Wir hatten viel Spaß gemacht, habe. Und es ist eine grüne Tara. An was erkennt man eine grüne Tara? Wer kennt sich denn im Götterhimmel schon so gut aus?
Die grüne Tara hat... ist nicht im vollen Lotussitz, sondern hat ein Bein ausgestreckt, um gleich losrennen zu können, um anderen zu helfen.
Genau, die perfekte Bodhisattvine, würde ich sagen. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht. Ich gucke gerade, es ist der rechte. Sie hat immer den rechten Fuß auf dem Boden stehen, um, wie Elke richtig gesagt hat, immer aufzustehen und jedem helfen zu können. Die grüne Tara ist auch die Göttin, die ist easy, die kommt immer. Und unser Ziel ist es, genau dieses Ideal zu erreichen, in jeder Sekunde bereit zu sein, anderen zu helfen. Und deswegen ist aber in der Definition drin, dass wir ganz schnell erleuchtet werden müssen, weil erst dann können wir wirklich richtig helfen. Jemand die Tür aufhalten, jemand glücklich machen, jemand Essen kochen, ist ja alles, sind Dinge, die den anderen Menschen helfen und sie glücklich machen, aber sie nicht endgültig vom Leiden befreien. Um wirklich endgültig vom Leiden befreien zu können, müssen wir zuerst selbst erleuchtet werden. Erst dann können wir ihnen richtig helfen, endgültig aus dem Leiden herauszukommen. Und genau um das erreichen zu können, um endgültig erleuchtet zu werden, gibt es die wunderbaren Bodhisattva-Gelübde, die uns helfen, was zu praktizieren.
Die sechs Perfektionen.
Yeah, genau. Cool. deswegen sind es Gelübde. Wir haben, glaube ich, auch die Einteilung der Gelübde gemacht. Also Zufluchtsgelübde, die Laiengelübde, die Bodhisattva-Gelübde und die tantrischen. Die haben ja auch eine bestimmte Reihenfolge. Wozu gehören die Bodhisattva-Gelübde? Was tue ich damit? Die 6 Vollendungen perfektionieren.
Güte ansammeln.
Yeah, cool. Perfekt. Dann will ich jetzt an Ulrike überreichen, weil wir sind ja auch Bodhisattva, so verraten euch, was in den Exon drankommt.
Genau. Wir gehen das einfach mal durch. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir sagen die Frage und wer es weiß, möge bitte gleich antworten, seid nicht scheu. Und wenn ihr es nicht wisst, ist auch nicht so schlimm, dann erzählen wir es. Und jetzt geht es um den Hauptkommentar, den wir in dem Kurs benutzt haben, um die Bodhisattva-Gelübde zu studieren. Wie heißt er und wer hat ihn geschrieben und wann hat er gelebt?
Wow.
Also es ist die Schnellstraße für Bodhisattvas von Jetsun Kappa. Und der hat gelebt, das sollte jeder wissen. Das ist eigentlich das einzige Datum, was wirklich jeder wissen sollte.
Und was jeder Bodhisattva als Passwort auf seinem Computer
hat. Ja, der hat gelebt von 1357 bis 1419.
Was ist der volle Name?
Dein voller Name ist Lobsang Drakpa.
Yeah, cool.
Das steht ja auch.
Das steht ja auch. Wir können es ja ablesen.
Soll ich weitermachen?
Ja, mach doch weiter.
Dann geht es darum, dass diese ganzen Gelübde zusammengefasst wurden. Die wurden ja gesammelt, stammen schon sie ja alle von Lord Buddha, aber dann sind sie im Laufe der Jahre gesammelt worden, und zwar alle 3 Sätze von Gelübden, und die werden in den tibetischen Klöstern gelehrt. Und jetzt geht es darum, wir haben ja verschiedene Zusammenfassungen benutzt in dem Kurs, und welches war die Zusammenfassung, die wir verwendet haben? Wie heißt der Autor und wann hat er gelebt? Und das
darf ich? Das, ja. Ist das, das Werk heißt Die Kette strahlender Juwelen vom Geshe Zewang Sandruck. Und der war der Tutor des 10. Dalai Lamas. Und seine genauen Daten sind nicht ganz bekannt.
Genau, der 10. Dalai Lama ist wie viele Dalai Lamas in der Zeit mit 21 gestorben. Wir wissen seine Daten. Mit 21 hat den Dalai Lama seine Regierungsgewalt bekommen. Also vorher wurde er ausgebildet, und mit 21 ist er dann auch tatsächlich in seine Macht gekommen. Und in der Zeit sind viele Dalai Lamas mit 21 gestorben, wahrscheinlich in irgendeiner Weise. Und dieser Dalai Lama, Zhultrim Gyatso, alle Dalai Lamas haben Gyatso hinten im Namen. Der hat gelebt 1816 bis 1837, und dann war wahrscheinlich Geshe Zewang Sandrup älter und hat in der Zeit gelebt. Und, die Bodhisattva, dritte Frage. Bodhisattva-Gelübde kommen aus den Sutren zur Vollendung der Weisheit und kommen aber aus unterschiedlichen Quellen. Und jetzt geht es darum, 4 frühe Autoren zu nennen und wann sie gelebt haben und welche Gelübde in ihren Werken zusammengefasst werden. Also eins habe ich ja schon verraten. Lord Buddha selbst hat 13 der Hauptgelübde gegeben, und zwar Nummer 5 bis Nummer 17 im Sutra der Essenz des Raums. Und einen, die Nummer 18, im Sutra des geschickten Wirkens. Dann hat Meister Asanga 350 vier Hauptgelübde zusammengefasst in Stufen des Bodhisattva. Und dann noch ein berühmter Autor aus unserer Linie, Meister Shantideva, gelebt hat er 695 bis 743. In seinem Kompendium der Ratschläge, und da hat er alle 18 Hauptgelübde behandelt. Und dann das vierte Werk von Meister Chandragomi, 925 nach Christus. Der hat die 20 Verse über die Gelübde geschrieben und darin hat er Meister Asangas vier Hauptgelübde zusammengefasst und da von ihm sind auch die 46 Nebengelübde zusammengefasst worden.
Wir hatten es ja schon, das nächste ist dann die kurze Definition von Maitreya, was Bodhicitta ist. Wer hat denn vorher so mutig, Judith, glaube ich. Wir haben jetzt gerade in Mexiko gelernt, die kurze und die lange und die mittellange.
Also Bodhicitta ist, ich möchte Erleuchtung erlangen, zum Wohle aller Lebewesen.
Ja, jetzt bin ich nicht ganz zufrieden, weil ich gerade die Hausaufgaben vom Zweierkurs nochmal mache. Ein Wort fehlt, was wichtig ist in der Definition.
Vollständige Erleuchtung.
Ja, danke. Kannst du erklären, warum es vollständig heißen muss?
Nein.
Die vollständige Erleuchtung ist in der Definition von Maitreya wichtig, weil nur dann die Buddhaschaft benannt ist, also nach Mahayana. Wenn das Wort vollständig nicht dabei wäre, könnte man es auch als eine Erleuchtung der beiden unteren Schulen, also Nirvana, interpretieren.
Nenne die zwei Grundarten von Bodhicitta.
Dann würde ich jetzt gerne die Ute bitten, uns den Unterschied zu erklären, weil sie sich heute ganz eindeutig entschieden hat, welche der beiden sie nimmt.
Den Wunsch und dann gibt es die Handlung als Bodhicitta.
Wie würde es sich voneinander abgrenzen?
Die Handlung ist die Tätigkeit, wirklich allen Lebewesen helfen zu wollen und das nicht nur in Gedanken, sondern auch mit.
Der Wunsch wird im engeren Sinn so interpretiert, nicht nur, dass ich allen Lebewesen helfen möchte, sondern wenn wir eben auch den Wunsch als Gelübde geben, der Wunsch, ich würde doch gern Bodhicitta in mein Herzen entwickeln, wenn ich es noch nicht habe. Ja. Ja. Tag und Nacht. Ist der Zusatz wichtig? Ich glaube, der ist nur verwirrend.
Die drei Leiden.
Die drei Leiden.
Die drei Leiden und erkläre ihre Ursache. Oder was sie bedeuten. Also was bedeutet das? Und das wisst ihr.
Also die drei Arten des Leidens, das ist erstens mal das Leid des Leidens, das umfasst physisches und geistiges Leid, also jeden Schmerz, den wir erfahren. Dann zweitens gibt es das Leid.
Leben, das ist für mich, dass man so jeden Tag erlebt und leidet.
Zweitens das Leid der Veränderung. Es bedeutet, dass alles, was uns Freude macht, irgendwann einmal endet und Leid bringt. Und deswegen ist es bringt es uns keine reine Freude. Mhm. Und drittens ist das allumfassende Leid und das ist das Leid, das alles durchzieht und durchdringt und es bedeutet, dass wir einen Körper besitzen, der altert, krank wird und sterben wird und uns. Und unsere Taten halten uns im ständigen Kreislauf dieser leidvollen Existenzen.
Ja. Wo kommt das Leiden her?
Von uns selber.
Ja, ein bisschen genauer.
Von unseren Taten, die wir auf ignorante Art und Weise voll durchführen.
Genau. Unter dem Einfluss von Geistesplagen. Gut, die nächste Frage. Was ist die Beziehung zwischen Entsagung und Bodhicitta? Also es kommt noch was?
Ja, ich wollte sagen, ich glaube, der Unterschied ist bei Entsagung, dass ich für mich selber das Leid auf in Sansara satt habe und bei Bodhicitta das Gleiche, aber für alle Lebewesen.
Genau. Mhm. Dann kommt in der nächsten Frage dieses Beispiel von Jetsun Kappa in Drei Hauptpfade, wo er die Wesen beschreibt, wie sie in Stahlkäfigen gefangen sind und in einem kraftvollen, starken Strom mitgerissen werden. Und da geht es darum, dieses Bild zu erklären. Erinnert ihr euch dran? Okay, also jedes Lebewesen, das noch nicht erleuchtet ist, also jedes normale, leidende Lebewesen, war schon mal unsere Mutter. Und ist im Augenblick einfach befindet sich in einem großen Fluss, in dem es vier Strömungen unterworfen ist, dass es eben eine Wiedergeburt annehmen muss in dieser Welt, dass es alt werden muss, dass es krank werden muss und dass es irgendwann hier sterben muss. Und gefesselt sind sie durch die Kraft und die Macht ihrer eigenen Taten, durch eigenes schlechtes Karma. Und dann stecken sie noch in diesem Stahlkäfig, weil sie sich ständig an eine Selbstnatur der Dinge hängen, weil sie glauben, dass die Dinge aus sich selbst heraus entstehen. Und dann ist um sie herum die dunkle Nacht der Unwissenheit. Und das müssen sie alles immer und immer und immer wieder durchleben, in endlosen Wiedergeburten im Ozean des leidenden Lebens. Und deswegen sind wir, wenn wir uns das vorstellen, wenn wir uns dieses Bild vorstellen, motiviert, eben noch stärker motiviert, ihnen zu helfen, indem wir ein Bodhisattva werden, wie wir heute einen bei uns begrüßen dürfen.
Die nächste Frage ist, welche drei unterschiedliche Arten von Gelübden haben wir? Wir haben die gerade die Moksha-Vows. Das sind die Gelübde der individuellen Freiheit, die uns mehr oder minder davor bewahren, schlechtes Karma anzusammeln. Dazu gehören die Gelübde eines Laien, dazu gehören die Ordinationsgelübde, dazu gehören auch die Ein-Tages-Gelübde, die auch sehr schön sind, die man immer wieder mal ausprobieren kann. Und im Großen und Ganzen sind sie primär dafür da, uns davor zu bewahren, schlechtes Karma anzusammeln, schlechte Taten zu begehen, andere zu verletzen. Das ist der Grundtenor von allen gleich. Das zweite Set sind die Bodhisattva-Gelübde. Wir haben Bodhisattva definiert. Bodhisattva will allen Lebewesen helfen. Deswegen ist die Grundidee hinter den Bodhisattva-Gelübden, gutes Karma anzusammeln. Also wir haben als erstes kein schlechtes Begehen. Jetzt sind wir bei der nächsten Stufe. Jetzt sammeln wir gutes Karma an. Das dritte Set sind die tantrischen Gelübde. Die Idee dahinter ist, dass wir das Ganze jetzt noch sozusagen auf die Schnellstraße begeben und wir versuchen, die Erleuchtung in einem Leben zu erreichen. Und die Hauptidee dahinter, die dahinter steckt, ist, dass wir unser komplettes Leben und Denken relativ schnell in ein Paradies hier auf Erden verwandeln. Das sind die drei Grundgelübde. Ihr müsst sie nur benennen können. Ich finde es aber auch wichtig, wie sie aufeinander aufbauen zu wissen.
Und und dann geht es im Prinzip auf der Schiene gleich weiter mit der nächsten Frage. Genau, die hat mir ein bisschen an mich schon beantwortet. Da geht es um die drei Arten von Moral und das ist genau das, wofür diese Gelübde dann eben auch sind. Die, wie sie gesagt hat, die Moral, sich von schlechten Taten zurückzuhalten, dass man eben nie irgendeine der 10 schlechten Taten begeht oder irgendeines seiner Gelübde bricht. Dann die Moral, das Gutes anzusammeln mit den unterschiedlichsten Methoden, zum Beispiel eben gerade sehr wirksam den 6 Vollendungen und dann eben diese Verdienste und Weisheit für die für das Erlangen der Buddhaschaft zu sammeln. Und die dritte ist die Moral, für alle Lebewesen zu arbeiten, indem man eben die oberen beiden Arten der Moral einhält und das eben tut, damit auch alle anderen Lebewesen Erleuchtung erlangen können.
Die 4 wunderbaren Eigenschaften der Bodhisattva-Gelübde. Das erste ist, du bekommst sie von jemand anderem. Was ist das Wunderbare daran, dass du von jemand anderem kriegst? Warum nehmen wir es nicht im Kämmerchen für uns von einer Statue und rezitieren die Zeremonien vor uns hin? In dem Moment, wo du jemand anderem was versprichst, wird dich dieses Versprechen davon abhalten, das Gelübde zu brechen. Fremdschämen. Also Fremdschämen ist was anderes. Wie kann man es im Deutschen übersetzen? Das, aus Respekt vor dem anderen. Wir hatten ein anderes Wort dafür. Ja. Ja. Das ist eine Ehre. Ja. Das zweite ist die reine Intention. Und da geht es darum, wie würdest du dich dir selber gegenüber fühlen, wenn du das Gelübde brichst. So nach dem Motto, du würdest so Menschen werden, der du eigentlich nicht sein möchtest. Das ist, glaube ich, die Scham vor sich selber. Die erste ist die Scham vor jemand anderem. Ich habe es dir versprochen, dass ich es nicht breche. Und deswegen halte ich mich zurück und breche es nicht. Und das zweite ist die Scham vor sich selber. Nee, ich will eigentlich mir selber, kann ich dann nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich dieses Gelübde jetzt breche. Das dritte ist, du kannst die Gelübde reparieren oder fast alle. Also außer es ist jetzt wirklich, wenn du die eines der Hauptgelübde brichst, die anderen kannst du alle reparieren, indem du es wirklich einfach bei jemand anderen beichtest. Deswegen würde ich es auch gerne sozusagen hier mit einführen, dass jeder, der die Bodhisattva-Gelübde nimmt, es auch einen Sojourn-Partner hat. Hast du einen, Uwe? Dann suchen wir dir einen, falls du noch keinen gefunden hast. Und die vierte ist, dass du die Gelübde nicht brechen willst aus den ersten 2 Beweggründen. Du willst sie weder vor dir selber noch vor deinem Gelübde meistern.
Genau, jetzt kommen die 2 Unterteilungen der Bodhisattva-Gelübde. Das ist ja ein No-Brainer. Also das sage ich euch jetzt.
Insbesondere unter der Übersetzergruppe ist es ein No-Brainer.
Hauptgelübde und Nebengelübde. Aber dann geht es auch noch in der Frage darum, warum gibt es nur 2 Unterkategorien?
Weil das so in den Schriften steht.
Genau. Und dann ist noch der 2. Grund, weil wenn du ein Hauptgelübde unvollständig brichst, wir kommen ja noch zu den 4 Ketten, dann wird es automatisch wie der Bruch eines Nebengelübdes. Und deswegen gibt es keine weiteren Kategorien, denn damit kann man sie im Prinzip alle abdecken. Das hattest du auch schon angesprochen
heute? Ja, ich will nur die Antworten runterlesen, ist nicht so langweilig, mich schon mal Informationen dazu. Wir haben 7 Typen der Freiheitsgelübde oder Pratimoksha-Gelübde.
Eintagesgeliebte. Eintagesgeliebte.
Ist dabei. Die sind nicht dabei. Nicht dabei.
Für Nonnen und Mönche, Novizen und Novizinnen.
Also wir haben vollordiniert Mönchen und Nonnen. Wir haben die Novizinnen. Ja, das haben wir 4.
Dann die 5 Gelübde, die lebenslangen.
Genau, unterscheiden wir auch nach Mann und Frau. Haben wir 6 und dann haben wir die Sonderheit bei den Frauen. Die Intermediate Nun. Die Intermediate Nonne haben wir. Da gibt es 3 Stufen. Und dann haben wir 7. Vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, um auf die Reihenfolge von Gelübden einzugehen. Nicht nur die da Pratimoksha, sondern alle. Die Empfehlung ist, als erstes immer Zuflucht zu nehmen, was keine eigentlichen Gelübde, sondern Versprechen sind. Was drauf aufbaut als nächstes sind die Laiengelübde, dann die Bodhisattva-Gelübde und dann tantrische Gelübde, wenn wir jetzt von einem Laien ausgehen. Die Empfehlung ist, sie in dieser Reihenfolge zu nehmen, muss aber nicht. Was aber unbedingt zwingend notwendig ist, sind die Zufluchtsgelübde. Ohne Zufluchtsgelübde keine Refuge, keine Bodhisattva und keine Tantrische. Auch die Empfehlung dann von den Ordinationsgelübden, was heißt die Empfehlung, da gibt es ganz strikte, klare Regeln, man muss sie in der Reihenfolge einhalten. Wirklich zuerst Novize, die Empfehlung ist mindestens 2 Jahre, dann bei den Frauen die Intermediate. Die Empfehlung ist hier auch 2 Jahre und erst dann die vollen Ordinationsgelübde, die sich dann in den Hunderten bewegen und die man dann in seinem Buch einmal im Jahr durchkommt mit seinen 364 Gelübden. Also auch hier ist die Empfehlung in der Vinaya-Literatur, dass man sie wirklich der Reihenfolge nachnimmt, dass sie dadurch auch umso stärker werden, wenn man sie wirklich in der Reihenfolge nimmt. Also ich habe zum Beispiel auch meine Laiengelübde nach meinem Bodhisattva-Gelübde genommen, habe jetzt irgendwie persönlich, ja, mein, dann ist es halt so. Ich habe länger gebraucht, bis ich auf den Alkohol verzichten konnte, deswegen konnte ich es erst im Nachhinein nehmen. Es gibt auch viele Linien, bei denen man Gelübde einzeln nehmen kann. Da könnte man die Laiengelübde dann nehmen und sagen, oh, die mit dem Alkohol lasse ich noch weg, die nehme ich dann 2 Jahre später, wenn ich so weit bin. Machen wir aber nicht, weil in unserer Linie ist die Entscheidung entweder alle Laiengelübde oder keine. Entweder alle Bodhisattva oder keine.
Vielleicht sollte man für den Simon sagen, was die Laiengelübde sind, die 5. Das heißt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein sexuelles Fehlverhalten haben, du sollst keine bewusstseinsverändernden Substanzen zu dir nehmen.
Das ist jetzt gemäß den 10 Tugenden. Also der eigentliche Wortlaut der Laiengelübde ist leicht anders. Die Laiengelübde sind, du sollst nicht töten, keinen Menschen und keinen menschlichen Fötus. Ja. Zweite.
Du sollst nicht lügen, du sollst nicht über deine spirituellen Fähigkeiten lügen, also Fortschritte etc. Attainments. Ja. Dann du sollst nicht stehlen, bedeutet, du sollst nichts von Wert stehlen, insbesondere sollst du nichts stehlen, was den 3 Juwelen gehört. Und dann ist es, du sollst kein sexuelles Fehlverhalten begehen, was bedeutet, du sollst nicht außerhalb einer Partnerschaft, also in einer Partnerschaft. Wenn du in einer Partnerschaft bist, sollst du nicht mit jemand anders zusammen sein. Und wenn du nicht in einer Partnerschaft bist, sollst du nicht mit jemandem zusammen sein, der in der Partnerschaft ist. Und dann der letzte ist, du sollst keine bewusstseinsverändernden Substanzen nehmen. Da geht es um Alkohol, Drogen, Rauchen, Zigaretten etc.
Also Stopp, auch hier möchte ich eingreifen. Der originale Wortlaut. Nein, ich finde es wichtig, dass man den originalen Wortlaut kennt, sorry Ulrike, der originale Wortlaut, und das finde ich interessant, vor 2500 Jahren war, keine schädlichen Substanzen, die aus Pflanzen oder Chemikalien destilliert sind. eng nach der Schriftenauslegung gehört deswegen Rauchen nicht dazu. Du könntest sogar Wein ausnehmen, wenn du es ganz streng auslegst, weil Wein nicht destilliert ist. Destilliert ist Schnaps, Wein ist gekehrt. Also ich möchte jetzt, um Gottes Willen, nicht, also da sind wir wieder bei literativ und figurativ, aber ich glaube, es so zu verallgemeinern, ist gerade bei den Laiengelübden, glaube ich, wirklich schwierig. Es gehört zum Beispiel bei den und auch bei den Zufluchtsgelübden, weil wir die Frage jetzt in Mexiko wieder ganz extrem gekriegt haben, ist ein super Fleischesserland. Wir haben die Gelübde vorgestellt und hinterher sind 328 Menschen auf uns zugekommen. Heißt es, ich darf die Gelübde nur nehmen, wenn ich Vegetarier bin. Und das ist es nämlich nicht. Also deswegen bin ich jetzt gerade... Nein, ich bin wirklich auch jetzt in Mexiko nochmal sensibilisiert worden, dass wir sehr oft eben sehr verallgemeinernd darstellen, aber es wichtig ist, es wirklich korrekt, wie sie sind, darzustellen. Weil ich glaube, dass dadurch auch die Eintrittsschwelle einfach leichter ist. Also mir ist es lieber, jemand nimmt die Gelübde und ist vielleicht noch kein Vegetarier, er bricht damit die Gelübde auch nicht, weil die Gelübde einfach sowas, ich finde, was Heiliges sind, dass man sie so früh wie möglich nehmen sollte. Also wie gesagt, die haben uns wirklich, das war der Wahnsinn, wie die uns alle mit Fragen bombardiert haben, ob wir jetzt noch Fleisch essen dürfen, und sonst können wir das nicht nehmen. Die sind, ja. Sorry.
Danke. I'm learning too.
Dürfte ich noch eine kurze Frage dazu stellen?
Ja, klar, Monique.
Für mich ist es immer noch nicht klar, was passiert, wenn ich diese Pratimoksha-Vows, beziehungsweise die lebenslange Laiengelübde für Frauen oder für Männer, wenn ich die breche. Was passiert dann genau? Beziehungsweise wie kann ich sie wieder herstellen? Das ist für mich jetzt leider immer noch nicht klar. Ich habe sie zwar genommen.
Ja. Ich kann mich auch im Moment an nichts erinnern, wo beschrieben ist, wie ich die wiederherstelle. Ich habe es für die Laiengelübde so verstanden, mit einer der Gründe, also wie gesagt, warum ich finde, man sollte sie so, sobald man es für sich innerlich den Entschluss hat, sie dann auch wirklich gleich nehmen, ist, weil du mit den Gelübden ja deutlich schneller gutes Karma ansammeln. Mhm. Das ist der Sinn von Gelübden, das ist mein persönlicher Low-Brainer. In dem Moment, wo ich ein Gelübde habe, ich töte nicht, sammle ich 65 gute Karmas pro Sekunde an, in dem Moment, wo ich das Gelübde nicht breche. Wenn ich die Gelübde nicht habe, sammle ich nur gutes Karma an, wenn ich mich um die Gesundheit von jemand anderem kümmere. Wenn ich wieder zu Obi gehe und meine Lebensfalle kaufe, um meine Mäuschen zu fangen und sie dann auch wieder aussetze. Oder jedes Mal, wenn ich mich an den Tisch setze und mir bewusst mache, ich esse jetzt kein Fleisch, weil ich andere Lebewesen schützen möchte. Also deswegen ist es... Es heißt zwar immer, man soll Karma jetzt nicht so mathematisch, naturwissenschaftlich reduzieren, aber genau so funktionieren Gelübde. In dem Moment, wo ich das Gelübde habe, sammle ich viel schneller gutes Karma. Und ich persönlich mit den Laiengelübden, ich habe noch nirgendwo gelesen, dass diese repariert werden müssen. Meines Erachtens habe ich es in Schriften so entnommen, du brichst das Gelübde, dann machst du, also ich würde es auf jeden Fall ganz normal dann im Sojong beichten oder die vier Kräfte anwenden, aber ich habe nirgendwo gelesen, dass du sie verlierst. Also weißt du eine andere Stelle?
Auch nicht. Ich hab nur gelesen, dass man sie auch nicht nochmal nehmen kann. Also wenn jemand sie nimmt, nicht wie bei den Bodhisattva-Vows, wo du sie mitnimmst, wenn du sie schon hast, sondern bei den Lifetime-Vows, die kannst du nicht nochmal nehmen. Die sind immer bei dir und du bekennst sie im Sojong und machst dann eine Gegenmaßnahme.
Also ich glaube, wir haben alle mehr oder minder indirekt beschlossen, wir machen das mit den Laiengelübden so wie mit den Bodhisattva-Gelübden. Dass sie ganz normal beichten und dann habt ihr es damit erledigt.
Okay, und wie...
Ist nirgendwo besprochen, ja.
Das ist gut. Okay, damit kann ich gut leben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Pratimoksha-Vows, also die lebenslange Laiengelübde, jetzt spezifisch nur für dieses Leben und die Bodhisattva-Gelübde sind für unsere weitere Leben, oder?
nimmst du lebenslang mit. Also über alle Leben hinweg, ja.
Die Bodhisattva lebt jetzt. Genau. Okay, alles klar.
Und dann mal noch ein weiterer Aspekt, den Ulrike im Nebensatz angesprochen hat. Zuflucht und Laiengelübde kannst du nicht erneuern im Sinne von der Zeremonie. Bodhisattva-Gelübde bitte immer erneuern, so oft sie angeboten werden.
Okay. Danke.
Gut. Dann geht es jetzt um die Zeremonie selbst, die drei Stufen der Gelübde-Zeremonie. Also Vorbereitung, dann die eigentliche Zeremonie und der Abschluss.
Gibt es da noch Fragen dazu, was da eigentlich ist? Ja.
Und dann die nächste Frage. Es gibt 5 Teile in der vorbereitenden Stufe. Was sind die und worum geht's da?
Es geht immer los mit dem Mandala.
Also immer bittest du deinen Lama um die Gelübde. Und du bringst ihm das Mandala da. Und das kann bis zu 3-mal sein. Also ich habe bisher nur Lamas erlebt, die schon beim ersten Mal so glücklich waren, dass es einen neuen Bodhisattva gibt.
Und wir haben hier schon ein wunderschönes Mandala aus Süßigkeiten.
Danke. Und das bringst du dem Lama da. Dann werden alle Buddhas und Bodhisattvas eingeladen. Also das ist ein heiliger Moment, weil sie dann der Zeremonie teilnehmen und Zeugen sind dafür, dass du die Gelübde nimmst. Und in dem Moment, wenn du die Gelübde nimmst, erinnere dich an die wundervollen Qualitäten dieser Wesen, die jetzt an deiner Seite stehen und die jetzt dich dabei unterstützen werden, diese Gelübde auch einzuhalten. Dann bittest du darum, dass die Gelübde schnell dir gewährt werden, indem du dich auf dein rechtes Knie kniest. Dann freust du dich über die Gelegenheit, die du nun hast, um ungeheuer großartiges Karma, gutes Karma anzusammeln, was du brauchst, um ein erleuchtetes Wesen zu werden und allen Lebewesen helfen zu können. Und dann fragst dich der Lehrer nach deiner Absicht. Willst du wirklich mit diesen Gelübden Erleuchtung erlangen für das Wohl aller Lebewesen? Verstehst du die Gelübde wirklich gut und hast du die feste Absicht, sie auch gut einzuhalten?
Welche Eigenschaften sollte jemand haben, der die Bodhisattva-Gelübde nimmt? Ich würde sagen, wir gehen einmal rund und jeder sagt einen. Es muss nicht unbedingt das sein, was wir gelernt haben, sondern was vielleicht auch eure persönliche Motivation ist.
Könntest du vielleicht kurz die Frage wiederholen? Die habe ich jetzt nicht verstanden.
Welche Qualitäten?
Ich habe die Frage falsch gelesen. Sorry.
So.
Nein, es geht darum, wer die Gelübde geben darf, nicht wer sie kriegt. Ich glaube, das ist die nächste.
Ja,
genau.
Die nächste
Frage. Dann machen wir zuerst jemanden, der die Bodhisattva rausgeben kann.
Welche Qualitäten sollte diese Person haben?
Da kann ich ja gleich loslegen. Der sollte selber ordiniert sein.
Nach Möglichkeit, keine Pflicht.
Okay, vorzugsweise.
Mhm. Wer darf Bodhisattva rausgeben, theoretisch?
Bitte?
Wer darf Bodhisattva rausgeben, theoretisch?
Der selber Bodhisattva ist?
Ja. Genau.
Und der die Gelübde natürlich selber auch ganz gut einhält.
Naja, schauen wir mal. Ja.
Sollte jemand sein, zu dem ich eine Beziehung habe und der dann vielleicht auch andere Gelübde geben kann. Also tantrisch in dem Fall. Mhm.
Sollte eine Person sein, die die Zeremonie sehr gut kennt.
Mhm. Und es sollte auch jemand sein, der von der Lebensweise her auch schon dir zeigt, dass er diese Gelübde lebt. Also du merkst es einfach, wenn du in der Präsenz von dieser Person bist und an ihrem ganzen Verhalten, ob sie von diesem Ideal durchdrungen ist, und such dir so jemanden aus, der es dir wirklich vorlebt und der dich motiviert und inspiriert und der an deiner Seite ist und dir dann auch zukünftig einfach auf dem Weg dann hilft. Such dir so jemanden aus, so jemand sollte das sein. Jemand, der dafür brennt, der sich selber liebt, die Bodhisattva-Gelübde, und der alles dafür tut, dass sie weitergegeben werden, und ja, der sie dir vorlebt.
Gut. Wer darf sie kriegen? Jetzt sind wir da. Wer soll sie kriegen? Was ist der persönliche Kandidat für Gelübde, für Bodhisattva-Gelübde?
Die Person soll den Wunsch haben, anderen zu helfen, und auch die Absicht haben, anderen zu helfen, und auch die moralische Grundsätze einhalten.
Mhm. Denke ich auch, dass man vorher schon mal Bodhisattva-Gelübde geben wir nicht leichtfertig, deswegen verlangen wir auch, dass es jemand ist, der ein ACI 7 gemacht hat. Man sollte denjenigen auch schon mal eine Zeit lang beobachtet haben, ob er die 10 Tugenden einhält. Und
es den Wunsch nach Erleuchtung sollte die Person haben.
Ja, weil es macht, also Bodhisattva ist ganz klar Mahayana, deswegen also wirklich auch wieder die volle Erleuchtung. Also nicht nur, ich will selber für mich hier raus, sondern ich will anderen helfen, das Gleiche zu tun. Ja.
Dann kommen die 4 Abschlussstufen in der Zeremonie. Und das ist wirklich schön, weil du bittest alle Buddhas und Bodhisattvas, Zeugen zu sein. Und deinen Eid, dein Gelübde, dein Versprechen zu bezeugen. Und dann wirfst du dich 3-mal nieder in alle der 10 Himmelsrichtungen, wo eben diese Lebewesen alle wohnen. Und dann kriegst du auch totale Unterstützung von deinem Lehrer, der dir nochmal sagt, was für eine großartige Sache du da gerade gemacht hast. Und wenn du Phil erzählt, ist immer so, dass es jetzt in dem Moment, wo du die Gelübde nimmst, geht ein Erdbeben, ein Tsunami durch die spirituelle Welt, und alle Buddhas und Bodhisattvas jubeln und freuen sich, dass ein neuer Bodhisattva geboren ist, und betrachten diesen Menschen, der jetzt ja dann ein Bodhisattva ist, als Mitglied ihrer Familie und werden für immer an deiner Seite sein. Dann bringen der Lehrer und du eine Dankesdarbringung da an alle Buddhas und Bodhisattvas dafür, dass es diese Gelegenheit gegeben hat, diese Gelübde zu nehmen. Und dann entscheidest du dich und versprichst dir selbst, dass du diese Gelübde nicht bewirbst gegenüber anderen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die nicht dran glauben. Du hältst sie für dich selber ein, und im Endeffekt überzeugst du sie sowieso durch dein Verhalten. Das ist das, was den meisten Bodhisattvas passiert, dass sie gefragt werden, was denn so Besonderes an ihnen ist. Dann kannst du es erzählen, aber vorher redest du nicht groß darüber, dass du sie hast.
Darf ich was fragen?
Ja. Ich hätte gerne noch vorher die Frage gestellt, was ist der Hintergrund für diesen letzten Punkt? Ist es einfach, weil wir sowas besonders sind und nicht mit jedem drüber reden? Kennt meine Ironie inzwischen.
Also es geht nicht
mit jedem drüber reden.
Gefahr, dass wir eine Root Vow reißen. Ja, dass wir sie von etwas abbringen könnten, wo sie vielleicht schon in der Entwicklung stehen. Vielleicht.
Ja, es geht darum, sie zu verhindern, dass sie schlechtes Karma ansammeln, weil sie vielleicht in ihrem Weg noch nicht so weit sind und es dann ablehnen würden. Und in dem Moment würdest du eventuell den Schritt, den sie vielleicht in naher Zukunft machen würden, von, oh, ich will nur für mich aus dem Leiden raus, zu, ich will auch anderen helfen, würdest du durch das, wenn sie wirklich schlecht drüber reden, aufhalten. Also die Intention des Bodhisattvas ist zu verhindern, dass er andere schlechtes Karma ansammelt, weil er es noch nicht akzeptieren kann, den Gedanken. Und dann war, glaube ich, noch eine Frage von der Barbara, oder?
Ja, ich wollte wissen, wie viele Niederwerfungen man da macht.
Oh, wir sind da ganz streng, wie du weißt. Es sind 3 in jede Hinrichtung, 3 zum Buddha und 3 zum Gelübdemeister.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Bandscheibenvorfall. Also wenn ich 3 mache, geht schon kaum. Wie macht man das dann?
Niederwerfungen müssen nicht unbedingt mit dem Körper ausgeführt werden. Du kannst Niederwerfungen auch im Geiste ausführen.
Also das ist jetzt kein Kriterium?
Nein, Gottes Willen.
Okay. Ich muss immer mit dem gerade den ganzen Abend zerkriegen, durch mich muss feinen.
Ja, dann wechseln wir doch jetzt zum Feinen.
Ja, aber da sind die Antworten nicht dabei.
Du hast das nicht vorher zum Gucken. Nee. Dann braucht man 2 Fenster.
Ja.
Wie macht man das? Zweites Fenster auf.
Macht man das zweite Dokument auf? Ach, das ist gleich alle beide sind.
Ja, ich kann das nochmal aufmachen. Ja. Also wir haben gerade festgestellt, dass wir euch durch den gesamten Ansatz führen.
Das war jetzt für uns aber eine schöne Wiederholung, also.
Ich glaube, also ich persönlich habe auch im Moment gerade das Gefühl, wir haben das Wichtigste wiederholt. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht eine Wiederholung von den 18 Root-Vows hier anführen.
Genau.
Welche Themen wären hier noch wichtig? Ich denke, die
also was halt wichtig ist, ist, die 4 Ketten wären noch wichtig und wie man bereinigt.
Ja.
Sollten wir noch durchgehen. Die ganzen die Gelübde, ihr schaut ihr euch eh selber alle nochmal an.
Die Chains waren, glaube ich, Klasse 8.
Sorry, sir. System is down for the moment. Genau, die anderen waren ja alle jetzt. Points of Virtue. Das ist cool. Ja gut, aber das kriegen wir auch so hin, die 4 Ketten. Okay, die 4 Ketten. Möchte jemand, wir machen das jetzt zumachen, das.
Du machst die 4 Ketten.
Ja. Die 4 Ketten, weiß jemand noch, worum es geht?
Das sind, soweit ich mich erinnere, die 4 Geisteshaltungen, die du hast, während du ein Hauptgelübde brichst.
Genau.
Wie zum Beispiel, du freust dich über deine Tat.
1.
Ja. Du bist wieder, also bist bereit, sie nochmal zu begehen.
Ja, sie wiederholen.
Genau, du hast irgendwie keinen Scham oder Reue.
Genau.
Selbst gegenüber oder auch andere Menschen gegenüber. Und es erfüllt dich irgendwie auch, diese Tat zu tun.
Ja, du hast Spaß daran und dann fehlt noch, es ist du triffst keine Gegenmaßnahme.
Okay, ja.
Gut, dann wollen wir noch drüber reden, wie bereinigt man denn, oder noch wichtig bei den 4 Ketten, bei welchen Gelübden kann man sie, also bei welchen Gelübden gilt es, dass man sie nicht bricht, wenn nicht alle 4 Kettenglieder vorhanden sind?
Bei allen außer 9 und 18.
Genau. Bei 9 und 18, die brichst du nämlich auch, wenn diese 4 Ketten nicht da sind.
Und auf was referenzieren 9 und 18?
Genau, welche Gelübde sind es?
9 ist die falsche Weltsicht und 18 ist, wenn man Bodhicitta aufgibt.
Genau. Also erklärt sich, warum euch da die vier Ketten, also unabhängig von den vier Ketten, dann die Gelübde verlieren.
Rieke?
Ja?
Ich hätte gleich gefragt, du hast gesagt, ich müsse da die Gegenmittel anwenden. Hm? Was meinst du, was war das schon wieder?
Im Prinzip ist das das, was du auch in deinem Sechsmalbuch machst. Darum geht's. Also wenn du dein Gelübde für den Tag anschaust und schaust, was ist da nicht so gut gelaufen und was ist gut gelaufen, dann machst du Entgegenmittel. Also im Prinzip ist es, wenn du jetzt schon, wenn du merkst, du brichst gerade ein Gelübde, zum Beispiel, du lobst dich selber und kritisierst jemanden anders. Nehmen wir mal das Erste. Und du merkst schon, oh je, jetzt geht's da runter, du lobst gerade dich selber und machst jemand anderen schlecht, weil du Ruhm oder Ehre oder irgendwas haben möchtest. Dann solltest du im Geist schon, wenn du brichst das Gelübde nicht, wenn du im Geist schon gegenruderst, ja, wenn du schon anfängst, eine Gegenmaßnahme zu treffen, zum Beispiel dich zu entschuldigen oder das Gespräch zu beenden oder was auch immer. Im Moment.
Das ist einfach als falsch anzuerkennen. Also meines Erachtens ist das die Kette, wo es mir am leichtesten fällt, mit alle vier zu haben. Einfach zu sagen, ups, das war jetzt nicht korrekt und das ist ja eigentlich schon ausreichend, damit du eine der vier Ketten brichst, damit du deine Gelübde nicht verlierst.
Ah, okay, danke. Also das kann ich immer, das kann ich ja immer machen. So, ja. Das ist das Gegenmittel gemeint.
Ja.
Okay.
Und es verhindert, dass du im Endeffekt, wenn du eins der Hauptgelübde brichst, wirklich deine Gelübde verlierst, dass du eines der Hauptgelübde mit allen vier Ketten brichst. Weil das ist das kennen, also eben die Voraussetzung dafür, dass du deine Bodhisattva-Gelübde verlierst. Und dann gibt es ja dann in Abstufung noch, wie viele von den Ketten sind vorhanden? Muss es jetzt 2 oder 3 oder 1? Wie sieht es aus, dass du dein Gelübde wieder verlierst?
Ja, eine Frage noch vorher würde ich gerne. Mhm. Und zwar, was passiert, wenn du ein Hauptgelübde brichst, aber es sind nicht alle vier Ketten vorhanden?
Nur 2 oder 3?
Ja, 1, 2 oder 3, nicht alle vier.
Dann ist es eine mittlere oder eine leichte Übertretung.
Genau, das ist also im Prinzip wie eine Nebenübertretung, zählt es dann. Und kannst du es bereinigen im Sojong. Und jetzt, wie bereinigt man im Sojong? Wie macht man das?
Naja, ich bekenne meine Übertretung.
Ja, also wenn du... Idealerweise solltest du, also wenn du eins gebrochen hast, solltest du eine Person finden, die idealerweise genau weiß, worüber du redest, die idealerweise auch die Gelübde hat und du solltest vor dieser Person bekennen und dann machst du es wie in deinem Buch. Im Prinzip überlegst du dir auch einen Antidot, eine Gegenmaßnahme. Wenn du mehr als eins gebrochen hast, dann solltest du eine Gruppe von Leuten haben, bei der du bekennen kannst, sollten idealerweise 3 Leute sein, die eben auch alle verstehen, worüber du redest und wie wichtig dir das ist. Wenn du in dem Fall irgendwo in Italien bist und es ist weit und breit kein Bodhisattva und du möchtest nicht das ewig lang mit dir rumrennen, kannst du auch in die Kirche gehen und bei einem Pfarrer, der weiß, worum es geht, wenn du irgendwas, was dir auf der Seele liegt, loswerden willst, der weiß, worum es geht. Also das ist dann auch eine Person, die qualifiziert ist, um sowas zu machen.
Anstatt der Gruppe, meinst du?
Bitte?
Anstatt der Gruppe?
Nein, wenn du keine Bodhisattvas um dich rum hast. Notfall.
Also jeder, der, wie soll ich sagen, ein Gefühl von, was ist Recht und Unrecht hat. Der Hund zählt nicht.
Genau, und Tier kannst du
nicht. Ich würde sagen, jeder normale Mitteleuropäer mit einem christlichen Hintergrund würde ich als adäquate Person mit Recht und Unrechtsempfinden bezeichnen.
Und darf ich noch was fragen? Wenn man jetzt einen Sojong-Partner hat und man braucht mehrere, was macht man dann?
Andere einladen.
Also man kann auch so der ideale Sojong sind 3 bis 4 Leute.
Ja.
Ja?
Ja. Ist das deines oder deines? Ich erzähle dabei eine schöne Geschichte von Prag an die Sonne. Was ist der Hintergrund? Ich finde es interessant, weil es ja auch im Christentum, die Beichte hat ja schon auch einen großen Stellenwert. Und das ist genau das, was wir im Sojong tun. Wir machen unser Herz auf und geben zu, was wir falsch machen haben. Und dieses Herz aufmachen gegenüber einer anderen Person hat eine total wichtige Funktion. In dem Moment, wo ich jemand anderen gegenüber eingestehe, habe ich überhaupt nicht mehr den Drang, es zu verheimlichen, anderen gegenüber als jemand besserer dazustehen. Also das ist ja oft viel anstrengender, was zu verheimlichen, wie als sein Herz aufzumachen und es der Person des Vertrauens zu erklären. Und wir haben eine wunderschöne, ein chinesisches Sprichwort genau zu diesem Verhalten in Mexiko gelernt. Das muss ich jetzt unbedingt loswerden, weil mich das so beeindruckt hat, weil damit für mich nochmal so viel klarer geworden ist, was ist der Sinn von Sojong. Habe ich noch Online-Zuhörer oder ja, soll ich? Sorry, ich sehe nicht, wer noch da ist. Ich möchte jetzt keine Vorwürfe machen, aber ich rede jetzt einfach weiter und erzähle meine chinesische Geschichte. Und zwar heißt es in China sozusagen, trag deine Fehler an die Sonne, und zwar wird der Fehler mit Hundepuck verglichen. Also angenommen, der Hund scheißt dir ins Wohnzimmer, um jetzt mal diese platte Sprache zu verwenden, und du kehrst es unter den Teppich. Und das ist genau, was wir normalerweise, die meisten von uns, mit irgendwelchen kleinen Übertretungen, den kleinen Lügen hier und da, den Kugelschreiber, den ich auf der Arbeit mitnehme, die rote Ampel, die ich überfahre, tue. Wir kehren es unter den Teppich. Und wenn ich die Hundescheiße unter den Teppich kehre, dann fängt es das Stinken an und jeder, der reinkommt, merkt, dass Hundescheiße unter den Teppich ist. Und das Gleiche ist mit unseren Fehlern. Wenn wir versuchen, sie zu vertuschen, dann ist es wie mit der Hundescheiße unter dem Teppich. Wir tun so, wie wenn es keiner sehen wird, aber jeder weiß, dass es stimmt. Wenn ich jetzt aber meine Hundescheiße raustrage an die Sonne, dann trocknet sie aus und dann ist es aus und vorbei. Und jeder, der diese Idee, dass sein Herz öffnen und zugeben von seinen Fehlern, von seinen Übertretungen, da weiß man auch dann, das ist so ein leichtes Gefühl, wenn ich die vier, da brauche ich gar keine vier Kräfte mehr machen. Danach, nachdem ich es gesagt habe, habe ich schon das Gefühl, dass mein Herz leicht ist. Und ich finde es interessant, es heißt doch, du sollst es möglichst schnell tun, vielleicht gar nicht unbedingt wirklich bis zum Sojong warten. Ich weiß nicht, ich habe inzwischen auch von ganz vielen gehört, dass sie ja WhatsApp in der Sojong-Gruppe machen zum Teil. Ich habe auch jemanden, mit dem ich es dann via E-Mail mache. Also das ist auch eine Idee. Je schneller irgendwas draußen ist, umso besser. Also das ist die Idee dahinter, dass wir reinigen.
Das heißt, ich kann auch jemanden E-Mail schreiben?
Ja.
Ja, du solltest natürlich vorher mit dem vereinbart haben, dass ihr das miteinander macht. Oder dass du das mit ihm machst.
Ja.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Wegen dieser gelobte 9 und 18, ich habe das nicht richtig verstanden. Diese kann man dann brechen ohne die Vierkette. Ist das so? Also, oder wie war das?
Ja, das ist korrekt. Also du kannst, wenn du den Wunsch nach Erleuchtung aufgibst, um allen Lebewesen helfen zu wollen, oder wenn du Leerheit, wenn du voller Absicht sagst, Leerheit, das ist ein vollkommen falsches Konzept, dann brichst du das Gelübde auch ohne die vier Ketten.
Okay, danke.
Wir haben auch schon drüber gesprochen im Sechserkurs, das wird in Tibetisch als Lokta bezeichnet. Und dort ist auch beschrieben worden, wann habe ich das denn? Breche ich das, wenn ich jetzt 5 Minuten zweifle oder wenn ich 2 Tage zweifle? Ich glaube, jeder von uns hat Zweifel. Und damit brichst du dein Gelübde nicht. Wir haben ja auch die Pflicht, unsere Zweifel auszuräumen. Du musst darüber nachdenken und du musst irgendwann auch zu dem Schluss kommen, glaube ich dran oder glaube ich nicht dran. Bin ich davon überzeugt, vom Konzept der Leerheit und vom Konzept von Karma? Ja oder nein? Und wenn du in 10 Jahren zu dem Entschluss kommst, nein, diese Konzepte funktionieren nicht, ich lehne sie ab, es ist definitiv ein Ablehnen. Es ist ein Ablehnen in dem Sinne, nein, Leerheit existiert nicht und nein, das Konzept von Karma ist falsch. Das ist genau die falsche Weltsicht und dann verlierst du deine Bodhisattva-Geliebte. Es ist nicht der normale Zweifel, der zu jedem gehört und der auch gesund und wichtig ist, damit ich mir überhaupt Gedanken drüber mache. Weil wir sagen, wir erwarten nicht, dass jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich glaube an das Konzept, sondern wir wollen, dass es jeder für sich selber logisch herleitet und ausprobiert und dann sagt, ja, ich hab an meinem Leben mit meinen eigenen Beispielen verstanden, es ist so und deswegen stehe ich dahinter. Und auch wenn du den Wunsch, wenn du das Bodhicitta verlierst, ist es das Gleiche. Es gibt Zweifel. Es gibt die Tage, wo du völlig fertig bist. Und ich glaube, jeder von uns macht so viel, dass er weiß, von was ich rede, wo er am Freitagabend platt in der Ecke hockt und ein schlechtes Wissen hat, weil er am Samstag bis um 10 Uhr schläft und nicht um 8 Uhr aufsteht und irgendwas übersetzt oder sonst irgendwas tut. Und nein, dann hast du nicht dein Bodhicitta verloren, weil es ja auch unsere Pflicht ist, dass wir uns ausruhen, um dann wieder anderen Menschen helfen zu können. Wir reden nicht vom Helfersyndrom, dass du nach 4 Wochen tot in der Ecke liegst und dann gar niemand mehr helfen kannst. Ja, du hast die Pflicht, dich auszuruhen. Das ist nicht Bodhicitta verlieren. Bodhicitta verlieren ist dein Mitgefühl für die anderen Menschen verlieren. Das ist was im Herzen und nicht was im Außen. Wenn du kein Mitgefühl mehr für die Menschen hast und nicht mehr helfen willst, ja, und manchmal denkt man sich auch, also dem habe ich jetzt 10-mal geholfen, hat es immer noch nicht verstanden und dann verliere ich mein Bodhicitta vielleicht auch mal für eine halbe Stunde und sage, na, da will ich jetzt aber nimmer. Und nach einer halben Stunde hast du dich wieder zusammengerappelt und dann hilfst du wieder. Also es ist kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist wirklich eine Entscheidung in deinem Herzen, die dauerhaft dein Leben verändert, dass du Menschen nicht mehr hilfst, dass du kein Mitgefühl mehr hast, sondern nur noch an dich selber denkst. Und genauso mit dem anderen, dass du sagst, nee, das mit dem Karma habe ich 5 Jahre probiert, das funktioniert nicht. Verneinen, definitiv. Und nicht nur anzweifeln und versuchen, es dir selbst zu beweisen.
Okay, danke.
Total wichtig, die Erklärung, weil das eben.
Wir gehen alle durch unsere schwarzen Stunden.
Ja, weil ich auch weiß, dass es Leute gibt, die sagen, okay, wenn ich bei den Zweien, das ist ja so leicht, dass ich mal einen Zweifel habe, dann nehme ich die Gelübde nicht. Das ist so wichtig, dass das auch ganz klar gemacht wird. Da geht es um diese definitive Einstellung und nicht um das, was jedem von uns jeden Tag mal passieren kann. Wenn wir müde sind oder erschöpft oder krank oder frustriert oder es ist irgendwas Schlimmes passiert. Also darum ist es wirklich wichtig, das auch zu begreifen und nicht diese Angst zu haben, dass man die Gelübde leicht brechen kann. Das ist ziemlich schwierig, die zu brechen. Und es ist auch ziemlich schwierig, die 4 Ketten alle da zu haben, weil in uns drin ist was. Und wenn wir die Gelübde genommen haben, dann ist es noch stärker, dass uns sagt, wenn irgendwas falsch ist. Da ist, das spürst du einfach. Du hast dann einfach schon so ein ganz mieses Gefühl dabei. Du weißt es schon unterbewusst. Und da hast du keinen Spaß mehr dran. Und du hast also das, was du alles haben musst in den 4 Ketten. Das ist wirklich schwer, ein Gelübde so zu brechen. Insofern keine Angst. Mutig und freudig drauf zugehen, es ist machbar.
Damit würden wir, glaube ich, den Kurs 7 abschließen und dann unauffällig zur Gelübdezeremonie am Ende kein Mandala.
Wollen wir noch mal irgendwelche dringenden Fragen geben?
Ja, können wir machen.
Aus der Online-Community, gibt's noch irgendwelche Fragen, die ihr jetzt habt, so zum Schluss vom Kurs, bevor wir uns jetzt ausklinken?
Organisatorisch ist, glaube ich, alles geklärt, oder?
Organisatorisch ist alles geklärt.
Bis wann er die Hausaufgaben haben wird.